Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich möchte als allererstes jetzt beten für unsere Schwester, die gerade rausgetragen wurde. Lieber Herr Jesus, du bist der Heiland, du machst Heil, wo etwas kaputt ist, du hast Menschen gesund gemacht und darum bitten wir dich jetzt auch für unsere Schwester, dass sie ganz unter deinem Segen steht und du deine schützende Hände auf sie legst. So mach sie bitte wieder ganz gesund. Amen. Ihr Lieben, ich lese uns den Text vor aus Lukas Kapitel 14. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und dazu hören wir, was Jesus dazu sagt und stehen vor Gottes Wort auf. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und nun bitten wir dich, Herr, dass du uns dieses Wort öffnest und dass du jetzt selbst zu uns sprichst. Amen. Ja, das ist ein hartes Wort, aber Nachfolge bedeutet als erstes, Jesus Platz 1 im Leben zu geben. Jesus Platz 1 im Leben zu geben. Das war vor einigen Jahren, da ist ein Mann gestorben im Sudan, ein Muslim, Millionär, Fabrikbesitzer. Und seine Witwe Huda wird mit ihren 5 Kindern alles erben. Aber nun passiert etwas, was alle Orten auf der Welt passiert. Da gibt es auch noch die Verwandtschaft und die will auch gerne an das Erbe. Und die hat auch einen ganz properen Weg dafür, um an das Erbe zu kommen. Denn Huda, die Witwe, bekennt sich als Christin. Und Christen haben nach der Scharia kein Erbrecht. Die Verwandtschaft geht deshalb vor Gericht und sagt, Huda ist Christin, sie kann nicht erben. Huda wird vorgeladen und sie wird nur eins gefragt, bist du Christin oder Muslima? Ja, was für eine Frage. Und dann steht sie da vor der Entscheidung. Muss die Frau nicht an ihre Kinder denken, an deren Schulausbildung, Ausbildung, Zukunft, wenn die Kinder nicht eines Tages zu ihr kommen und sagen, was hast du da getan, du hast uns nicht lieb gehabt, du hast uns gehasst. Ist das wahr, Jesus, was du uns hier sagst? Wenn jemand nicht hasst, Vater, Mutter, Frau, Kinder, dazu sich selbst, der kann nicht dein Jünger sein? Und jene Frau in Khartoum antwortet auf die Frage, bist du Muslima oder Christin? Wir sind Christen, ich und meine Kinder. Ich war nicht dabei. Ich weiß deshalb nicht, was ihre Augen gesagt haben, ob ihre Stimme gezittert hat oder ob in den Augen Stolz lag oder ein Strahlen in ihren Augen. Aber ich weiß, sie musste ihr tolles Haus eintauschen gegen einen Kellerraum, 4x4 Meter. Ihre Bediensteten gegen eine Nähmaschine, die eine christliche Hilfsorganisation vermacht hatte, um für sich und ihre Kinder ihre einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich will euch heute Morgen nicht fragen, was hättet denn ihr geantwortet? Niemand von uns weiß das. Ich auch nicht. Niemand von uns kann sagen, was wir geantwortet hätten. Gott sei Dank, wir leben nicht im Sudan und haben andere Gesetze. Aber was ich euch fragen wollte, was hat es dich denn bisher gekostet, zu Jesus zu gehören? Was hast du dir das kosten lassen? Ich habe mich das gefragt, wo gab es in meinem Leben Stellen, an denen es mich etwas gekostet hat, zu Jesus zu gehören, an Gott zu glauben. Das ist dir nun gerade umgekehrt gefragt, wie wir es sonst halten. In der Regel denken wir, was bringt es mir? Was hat es mir bisher gebracht, dieses Leben mit Gott? Und jetzt plötzlich, was darf es mich kosten? Und Jesus sagt unmissverständlich, es kostet immer etwas. Und wenn es dich nichts kosten darf, dann solltest du gar nicht erst anfangen, mir nachzufolgen. Es kostet immer etwas. Es kann dich nicht nur Materielles kosten, es kann dich vor allem Beziehungen kosten, Beziehungen auch im engsten Familienkreis. Und wahrscheinlich gibt es weniger Abschnitte in den Evangelien, die tiefer unter die Haut gehen als diese Bibelstelle heute. Und Jesus setzt Kriterien. Er sagt zunächst, wenn man Jünger sein will, muss hassen, muss Vater und Mutter, Brüder und Schwestern, sein eigenes Leben hassen. Und ich denke, es versteht sich von selbst, dass Jesus, wenn er dieses Wort gebraucht, hassen, nicht so verstanden sein will, wie wir es normalerweise verstehen. Jesus hat ja auch viel zu direkt von der Liebe gesprochen und unmissverständlich Liebe geübt. Und zu eindrücklich ist dieses Bild, wo der verlorene Sohn heimkommt und Vater und Sohn sich dann im Arm liegen. Zu überzeugend ist das, was Jesus selbst vom Kreuz herab noch sagt, als er besorgt war um die Zukunft seiner Mutter Maria. Nein, so wie wir hassen verstehen, kann er das nicht meinen. Und wir wissen ja auch aus der Seelsorge, wie der Hass, den jemand insbesondere auf Vater oder Mutter hat, von innen her einen auffrisst. Das kann keine Haltung sein, keine Seelenlage, die Jesus empfiehlt. Denn was hier steht, meint nicht Hass in unserem Sinne. An anderer Stelle heißt es hier im Matthäus-Evangelium, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und ich denke, dass diese beiden Stellen sich sehr nahe sind. Und das ist, finde ich, wenn man es recht bedenkt, immer noch ganz schön radikal. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, welch ein Anspruch. Und dieser Hintergrund zeigt uns auch deutlicher, worum es hier geht. Es geht hier nicht um Animositäten. Es geht um die Gültigkeit des ersten Gebotes. Auch Elternliebe, auch Familiensolidarität soll nicht in Konkurrenz treten mit der Bindung an Gott, den Herrn. Wenn das aber geschieht, dann soll der, der Jesus nachfolgen, wissen, wo seine Priorität ist. Familie kann ein furchtbares Hindernis sein auf dem Weg der Nachfolge von Jesus. Und wie oft habe ich bei Beerdigungsbesuchen gehört, hat die Witwe dann geschluchzt, ich wollte immer in die Kirche, aber er wollte nicht. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Leute hier heute schon in die Kirche gekommen sind oder früher schon in die Kirche gekommen sind, die sich angesprochen gefühlt haben von Christus und die wussten, ich sollte hier etwas festmachen und die davor zurückgeschreckt sind. Was wird wohl meine Familie denken? Und im Geist haben sie sich schon den Spott der Angehörigen vorgestellt. Manchmal ist es Spott, gelegentlich auch massiver Druck, oft von Ehemännern oder auch von Eltern. Manchmal ist es auch übermäßige Bindung an die Andersgläubigen in der eigenen Familie, was einen Christen von Christus wegbringen soll. Da ruft mich eine Konfirmandin an, Mitarbeiterin in unserer Gemeinde, im Jugendkreis, und sagt, Herr Pastor, rufen Sie bitte nicht bei mir zu Hause an. Meine Eltern sollten das besser nicht erfahren. Oder der 20-Jährige, dessen Freunde nichts vom Glauben wissen will, soll er sich von ihr trennen? Ja, und was ist mit den Ehepaaren? Und ich habe das manchmal beobachtet, wenn Menschen alleine in den Gottesdienst kommen, obwohl sie verheiratet sind, das manchmal jahrelang. Aber zum Glück gibt es auch da Auswege. Zum Glück finden auch manchmal die ungläubigen Ehepartner noch zum Glauben. Gott sei es gedankt. Er ist der große Herr, der alles gut machen will. Du kriegst ein Moped, sagten Eltern zu ihrem Konfirmandensohn, wenn du nicht mehr in die Kirche gehst. Das ist schon eine ganz schöne Versuchung. Ein Moped. Davon träumte der doch immer. Aber jetzt stand er nach der Konfirmation vormittags auf, sonntagsvormittags, und ging in die Kirche. Da wurde die ganze Familie wach mit einem Schlag. Vorher konnte er hingehen, wo er wollte, zum Fußballverein, zum Training, zum Spiel, was auch immer. Kein Mensch wurde wach. Aber jetzt, wo er in die Kirche wollte, da standen sie auf einmal Kopf und versprachen ihm ein Moped. Er ist im Glauben geblieben. Es hat mir viel Respekt abverlangt. Und das eine lange Zeit. Zum Schluss war die Versuchung zu groß. Dann hat er doch nachgegeben und ist nicht mehr in die Kirche gekommen. Klaus Vollmer, der Evangelist, erzählte einmal, wie bei einer Evangelisation ein Junge zum Glauben kam. Und dann kam der Vater eines Tages zu ihm, nach 2 Jahren. Und sagt, wer gibt Ihnen das Recht, mir meinen Sohn zu nehmen? Der Vater war Landwirt, Bauer. Und der Sohn war der einzige Erbe. Und wenn ihr ein klein wenig Ahnung habt von Landwirtschaft, was das bedeutet, wenn man einen Hof bekommt oder als Erbe dafür steht, dann ahnt ihr schon, wo die Geschichte darauf hinaus steuert, nämlich der Sohn wollte jetzt in die Mission und nicht in das Erbe und nicht auf den Hof. Wer gibt Ihnen das Recht, mir meinen Sohn zu nehmen, sagt der Vater, der es überhaupt nicht verstehen konnte. Tja, wer als Jünger von Jesus leben will, der muss wissen, ich bin durch Glaube und Taufe in einer stärkeren und tieferen Weise mit meinen Glaubensgeschwistern verbunden, als ich es mit meinen eigenen Eltern bin, als ich es mit meinem Ehepartner bin, als ich es mit meinen Kindern bin. Und ich verstehe mich nicht mehr in erster Linie als Sohn oder Tochter oder Ehegatte oder Elternteil, sondern ich verstehe mich in erster Linie als ein Kind Gottes. Das Beste ist natürlich, sind alle Kinder Gottes. Das ist das Allerbeste. Aber wenn das nicht so ist, wenn der Konfliktfall einfach da ist, dann muss das einfach klar sein, was Jesus uns hier sagt. Und ich habe mir die Gemeinde ja nicht ausgesucht, weil wir uns alle hier so sympathisch wären oder weil wir alle einer Meinung wären. Aber ich bin viel tiefer mit meinen Mitchristen verbandelt, nämlich durch den Geist Jesu Christi, der uns zusammenhält. Und dieses Band, liebe Brüder und Schwestern, ist stärker als alle Gemeinsamkeiten von Abstammung und Geschichte und Kultur. Dieses Band, das uns mit Gott zusammenhält, miteinander verbindet. Dieses Band der natürlichen Zusammengehörigkeit. Das müssen wir wissen und das muss auch von unserem Kopf in unser Herz gehen, damit es sich im Falle des Konflikts bewähren kann. Und dieses Band hält auch über den Tod hinaus. Und deswegen sagt Jesus, wenn jemand kommt zu mir und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, der zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das war der erste Punkt. Nachfolge bedeutet, Jesus Platz 1 im Leben zu geben. Und der zweite Punkt heißt, Nachfolge bedeutet, um Jesu Willen auf alles zu verzichten. Das klingt noch abschreckender als das erste. Allerdings das Kreuz tragen, sagt Jesus hier, wer nicht sein Kreuz auf sich nehmen will. Was ist das eigentlich? Und da lasst mich bitte zunächst mal ein sehr populäres Missverständnis zur Seite schieben. Folgende Situation, konstruierte Situation, ja, die Namen sind alle konstruiert. Resi Hinterhuber sammelt im Sommer jeden Montag auf ihrer Alm die Cola-Dosen ein, die achtlose Touristen am Wochenende weggeworfen haben. Und während der Brotzeit beklagt sich dann regelmäßig bei ihrem Alois und erklärt ihm, es sei doch ein Kreuz mit den Preußen. Und wenn Resi Hinterhuber das so sagt, dann will sie mit diesen Worten ausdrücken, das Kreuz ist etwas, was ihr besondere Mühe macht. In diesem Fall die Preußen. Und so redet man eben in Bayern und dafür kann die Frau auch weiter nichts. Aber leider ist dieses Missverständnis auch unter norddeutschen Protestanten sehr populär. Da hat jemand etwas, was ihm besondere Mühe macht. Krankheit, Unfall, eine notvolle Ehe, Kummerkinder, Rabeneltern, Einsamkeit, ungerechte Vorgesetzte, eigene schwierige Charakterzüge. Und wenn er dann zu dem Entschluss kommt, und das kann ja durchaus richtig sein nach langem Kampf, wenn er dann zu dem Entschluss kommt, er wolle nicht mehr dagegen angehen, dann sagt er, das ist eben das Kreuz, das ich zu tragen habe. Schlimmer ist es noch, wenn ein anderer einem das sagt, das ist das Kreuz, das du zu tragen hast. Damals, als Jesus vom Kreuz sprach, da hieß das, sein Kreuz auf sich nehmen, das war ein feststehender Begriff, das hieß, der geht zur Hinrichtung. Und der da ging, war in aller Regel ein Sklave, denn sonst wurde normalerweise niemand auf so grausame Art und Weise hingerichtet. Das Kreuz war in jeder Hinsicht das Letzte. Und so etwas auf sich zu nehmen, mutet Jesus den Leuten zu, die seine Jünger sein wollen. Und Jesus selbst war, als er das tat, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg in den eigenen Tod. Und was er hier fordert, ist die Bereitschaft, hinter ihm herzugehen, nachzufolgen in die eigene Hinrichtung, bereit zu sein, zu sterben. Für die ersten Christen hatte das eine ganz konkrete Bedeutung. Sie mussten bereit sein zum Märtyrertod. Und für uns, mit denen es hier ja doch relativ gut geht, die denken und sagen können, was sie wollen, macht der Gedanke eher abseitig erscheinen. Aber vergessen wir bitte nicht, für Tausende unserer Glaubensgeschwister in allen Teilen der Welt ist dies die blutige, furchtbare Wirklichkeit. Und wie viele sterben um Jesu Willen? Wie viele Leute hat der IS gekreuzigt? Da fällt mir die Geschichte ein von dem Angehörigen der IS, der mit den Kameraden mitgezogen war und auch Leute umgebracht hat. Und dann eines Tages geht er durch die Straßen und dann sieht er in einer Ecke 4 Männer, die ans Kreuz genagelt sind. Und dann geht er da ran und hört sie nur noch ganz leise murmeln, denkt er. Nein, sie singen. Und sie singen ein frommes Lied, das er noch nie gehört hatte. Aber den Text kann er noch verstehen. Sie sind nicht mehr in der Lage, großartig Luft zu holen. Wie auch immer, sie sterben dann ja auch schon bald. Und dann geht dieser Mann woanders hin. Er soll sich weiter ausbilden lassen in der Auslegung des Korans. Dann wird irgendwann wegen gefälschter Papiere angezeigt und geschnappt, waren gar nicht gefälscht. Und dann kommt er auf einmal in eine christliche Gemeinde und hört dort die Gemeinde singen. Was haben sie gesungen? Dasselbe Lied, das die 4 Gekreuzigten gesungen haben. Da zuckt er zusammen und sagt, das kenne ich. Das Lied hat er schon mal gehört. Das kenne ich. Und darüber ist er dann zum Glauben gekommen. So benutzt Jesus das Zeugnis auch von den Sterbenden. Auch. Was wir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht brauchen, ist Märtyrerromantik. Ich habe Christen getroffen, die im Brustton der Überzeugung sagten, ich bin bereit für Jesus zu sterben. Und sie waren davon meilenweit entfernt. Meilenweit. Also keine Märtyrerromantik. Das ist toll, was manche Christen leiden und erleiden um Jesu Willen. Ganz, ganz toll. Und wir stehen dahinter und beten für sie, hoffentlich. Aber viel interessanter für uns heute ist es doch noch, bin ich denn bereit, mit Jesus zu leben? Bin ich bereit, mich mit Haut und Haaren und wirklich mit allem, was ich bin und was ich besitze, an ihn, an Christus zu verschenken, mitzuarbeiten an seiner Sache? Oder spielen wir lieber einmal in der Woche Kirche? Spielen. Und die Antwort auf diese Frage wird letztlich nur das Leben selbst geben können. Unser Ja zu Jesus, unser Bekenntnis zu Christus wird sich nur bewähren in den tausend kleinen Toten, die wir zu sterben haben in der Nachfolge von Jesus. Wenn wir zum Beispiel einmal nicht bloß das geben, was wir locker verschmerzen können, sondern so viel Geld dorthin geben, wie dort benötigt wird. Und wir merken es dann auf einmal, dass wir weniger haben. Die Welt brennt an allen Ecken und Enden und es gibt zu viele Christen, die sitzen auf ihren Geldsäcken mit erhobenen Händen und sagen und singen, komm, Herr, segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Tja, wie kann er denn? Kann er uns dabei segnen? Geld ist eine Leihgabe Gottes. Da wurde ein Moderator bei einer Pro-Christ-Evangelisation gefragt, ganz direkt gefragt, was hätten Sie denn gemacht an der Stelle von Zachäus? Zachäus, reicher Zolleinnehmer. Jesus wollte er gerne sehen, er war zu klein, musste auf einen Baum klettern, auf einen Maulbeerbaum, um dann Jesus noch zu sehen. Und da bleibt Jesus unter seinem Baum stehen und sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Und dann geht Jesus mit. Und dann bekehrt sich der Zachäus und sagt, ich werde mein Geld denen geben, denen ich es abgenommen habe. Das war natürlich viel Geld, viel. Und dann fragt einer, diesen Moderator, was würdest du denn tun mit deinem Geld, das du hast? Würdest du das auch alles abgeben? Tja, jetzt wird es ungemütlich, ich merke das schon. Was würden wir denn tun mit unserem Geld? Geld ist eine Leihgabe Gottes. Und das dürfen wir gebrauchen. Das dürfen wir haben. Wir dürfen uns daran freuen. Das schenkt uns der Herr. Er lässt es uns gut gehen. Aber wir sollen es auch als Leihgabe benutzen und dann auch den anderen davon abgeben und weitergeben. Und deshalb sagt Jesus, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und einer dieser tausend kleinen Tode ist der Verzicht. Und die Christen in der dritten Welt, die sagen uns ganz, ganz deutlich, auch wenn ihr äußerlich nicht verfolgt seid, euch droht der Infarkt, der Glaubensinfarkt vor lauter Überfütterung. Und wer nicht Sieger bleibt in dem Kampf, den wir in unserem System zu bestehen haben, der wird Christus nicht dienen können, der kann kein Jünger von Jesus sein. Ich erinnere mich an das Gespräch mit dem ägyptischen Bischof Damian, das ist noch gar nicht lange her. Und dann sagte er, weint nicht über unsere Situation in Ägypten, wo die Kopten verfolgt werden, heftig verfolgt werden, bis auf den Tod. Und der eine oder andere erinnert sich, dass er auch die Bilder gesehen hat, wie dort gerade wieder 21 Kopten in der Wüste erschossen wurden, weil sie nicht das muslimische Glaubensbekenntnis sprechen wollten. Und dann einer hatte überlebt und sagte dann, das können wir Kopten nicht. Wir haben Jesus mehr lieb als unser eigenes Leben. Und deshalb sind die anderen alle gestorben. Mich hatten sie verfehlt beim Schießen. Alle sind gestorben. Um Jesu willen. Und da sagte dieser Bischof, passt auf, dass ihr nicht den geistlichen Tod erleidet. Den geistlichen. Dass es euch zu gut geht und ihr dann im Zweifel nachher nicht dasteht, wie die Kopten, die sich haben für mich erschießen lassen. Nicht für Bischof Damian, für Jesus. Das bringt uns auf den dritten Punkt. Nachfolge bedeutet, um Jesu willen auf alles zu verzichten. Entschuldigung, das war der zweite, und mit Jesus unterwegs zu sein. Und dieser Weg mit Jesus will wohl erwogen sein. Jesus illustriert das hier in zwei Gleichnissen in dieser Geschichte. Das eine kurze Gleichnis, einer baut einen Turm, will den Turm bauen, hat nicht genug Geld gehabt und dann findet er sich in einer Bauruine wieder. Und ein solcher Mensch zieht natürlich den Spott der anderen Menschen auf sich, zurecht. Und es ist ja richtig, dass wir den Spott unserer Zeitgenossen auf uns ziehen und nicht nur, weil die Leute Christus hassen, sondern wir ziehen auch viel Spott auf uns, weil wir Leute sind, die die Kosten der Nachfolge nicht richtig überschlagen haben. Kirche spielen, sagte ich eben einmal, ne? Kirche spielen. Und das andere, das ist das Gleichnis vom König, der in den Krieg ziehen will. Und dann überschlägt er die Kosten. Ich habe 10.000 Mann, mein Gegner hat 20.000 Mann. Was macht er dann? Dann schickt er den Boten hin und bittet um Frieden. Also, sagt Jesus, unterschätzt den Konfliktfall nicht. Ihr müsst mit allen rechnen an äußeren und inneren Schwierigkeiten, die euer Glaubensleben bestehen muss. Unterschätzt den Konfliktfall nicht. Aber nun noch etwas. Und jetzt wird's, falls einer bei der Länge der Predigt schon zu müde geworden sein sollte, möge er jetzt bitte wieder aufwachen. Denn jetzt wird's nochmal richtig spannend. Jetzt wird's nochmal richtig wichtig. Ich habe mich gefragt, wo kommt denn in diesem Predigttext eigentlich das Evangelium vor, die gute Nachricht von Jesus Christus? Wo kommt sie vor? Es mag ja gut sein, dass wir die Kriterien kennen, nach denen Jünger ausgesucht sind, aber wo liegt das Frohe in dieser Botschaft? Das sind doch alles nur Forderungen, die Seinen hassen, das Kreuz aufnehmen, die Kosten überschlagen, aber die Forderungen sind doch noch nichts Positives. Das Evangelium, die gute Nachricht, das ist Jesus in Person. Der uns sagt, was zur Nachfolge gehört, der ist die gute Nachricht in Person. Das merkt euch bitte. Und wenn Jesus uns sagt, das und das kostet die Nachfolge, dann sagt er gleichzeitig auch damit, ich gebe euch das alles, was ich an Erwartungen an euch habe. Das ist die unglaubliche Situation. Jesus verlangt nichts von uns, was er uns nicht schon vorher geschenkt hat. Das ist doch wohl unglaublich. Er will uns das alles geben. Er will uns reich machen mit dem Ganzen. Und wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir ihn als den, der mit offenen Armen dasteht und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und sie hatten ihn gesehen als den, der im Kreis von Kindern saß und sie segnete, als den, der die Kranken heilte und die Menschen von den bösen Bindungen befreite. Das hatten sie erlebt. Und sie hatten erlebt, wie die Liebe Gottes durch Christus zu ihnen gekommen war und wie diese Liebe Gottes durch ihn handelte und vieles zum Guten wandte. Auch jetzt sprach er nicht zu hart, um sie zu verdammen, sondern er sprach sie so an, um sie umzugestalten und sie so ganz hineinzunehmen in das Werk, das er selber angefangen hat. Nochmal, Jesus verlangt auch von uns nichts, das er nicht schon vorher für uns getan hätte. Nichts. Er selbst hat die Entfremdung von seiner leiblichen Familie erlebt. Er hat sich von seinem himmlischen Vater losgerissen, um als Mensch unter Menschen zu wirken. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Er ist uns vorausgegangen um unseretwillen. Und er hat die Kosten seiner Sendung genau gewusst und sie bis zum letzten Blutstropfen für uns bezahlt. Und nun spricht er uns so an, damit wir wissen, wir haben die große Chance, an seinem Werk mitzuarbeiten. Am Werk der Liebe Gottes, die immer noch in dieser Welt wirksam ist. Und Jesus hat dieses Werk angefangen und damit hat er auch uns erreicht. Gott sei Dank, dass wir das wissen dürfen und nicht nur wissen, sondern dass wir das leben dürfen und das auch erleben dürfen, dass wir zu Dingen befähigt werden, die wir nicht für möglich gehalten haben, weil sie nicht in unseren Möglichkeiten steckten, sondern in dem, was der Herr für uns tut. Wenn ihr noch einmal an Huda denkt, die Frau im Sudan. Sie hat sich entschieden, die Treue zu Jesus höher zu setzen, als alles, was scheinbar menschlich gesehen für ihre Kinder Liebe bedeutet hätte. Und wir können uns so leicht die Vorwürfe der Kinder vorstellen und ihr Murren in jener Kellerwohnung. Wie konntest du nur, Mutter? Aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das Gericht hat damals entschieden, das Erbe zunächst nicht an die Verwandtschaft zu geben, sondern alle Kinder der Reihe nach vorzuladen und sie nach ihrer eigenen Entscheidung zu befragen. Und so mussten die fünf Kinder überlegen und entscheiden, ob sie dem Weg der Mutter folgen wollten oder das Erbe des Vaters wählen würden. Alle fünf Kinder bekannten sich zu Christus. Alle fünf. Mutter und die fünf Kinder. Da hält man die Luft an, wenn man das mitkriegt. Ich gehöre zu Christus, sagte ein Kind nach dem anderen. Ja, das ist nur vorstellbar, wenn die Mutter eine Ausstrahlung gehabt hat, in der sie erleben konnten, kein Reichtum dieser Welt kann die Liebe von Jesus aufwiegen. Unsere Mutter hat sich scheinbar gegen uns entschieden, gegen ein schönes, behütetes Leben im Wohlstand, aber sie hat für ein Leben in der Liebe zu Jesus entschieden, zu dem, der unserem Leben Sinn und Ziel gibt. Tja, was bleibt? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also, Nachfolge bedeutet, Jesus Platz 1 im Leben zu geben, um Jesu Willen auf alles zu verzichten, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das alles schenke uns unser Herr. Amen.